Ich habe vor einer Zeit einmal was gelesen, wenn man zum Beispiel einen Samen von einem Bambusbaum in die Erde sät, dann dauert es 4 Jahre und dann ist erst ein kleines Pflänzchen herausgewachsen. Aber im 5. Jahr schießt ein Bambus auf ca. 6 Meter Höhe empor, in einem Jahr. Das ist auch schon interessant, hat man gewonnen. Das braucht 4 Jahre, bis einmal ein bisschen was rauskommt, so ein Pflänzchen, und im 5. Jahr 6 Meter Höhe. Und mir ist da der Vergleich gleich einmal gekommen mit Gottes Wort. Weil oft ist es so, man liest, man hört, man bekennt und irgendwo, ja, auch nur ein kleines Pflänzchen, es schießt nicht gleich so raus. Aber ich glaube, dass es so ist, weil der Herr über seinem Wort erwacht und sein Wort voller Leben ist, dass eines Tages auch das Wort Gottes viel gute Frucht bringen wird, vielleicht sogar so schlagartig wie dieser Bambus. Weil Gott hat es garantiert, dass er sein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Und darum wollen wir einfach weiter immer wieder Gottes Wort säen, einpflanzen, bewahren, vergießen, dass es auch die Frucht bringt, den guten Boden bereiten, damit es nicht auf einen schlechten Boden fällt, weil dann geht es sowieso nicht. Aber auf einen guten Boden in unseren Herzen wird es unweigerlich Frucht bringen. Drum säen wir weiter, hegen und pflegen das Wort in uns, hoffe ich zumindest, weil dann wird es unweigerlich Frucht hervorbringen, weil es ist Gottes Wort. Es ist nicht Menschenwort, es ist nicht irgendwie was Erfundenes. Es ist das Wort, das Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat und was wir in der Bibel lesen können. Der Buchstabe würde keine Frucht hervorbringen. Ja, wenn du die Bibel draußen im Garten in den besten Boden reinsteckst, wird nichts wachsen, die Bibel fällt Stück für Stück zusammen. Aber das Wort, das der Geist gegeben hat, ist lebendig und es wird wurzeln und es wird Frucht bringen. So ist es mit dem Evangelium. Das neutestamentliche Evangelium bringt Frucht. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Wort des Buchstabens oder des Gesetzes. Da kommt einfach die Frucht nicht, weil da fehlt dem Wort, dem Buchstaben fehlt das Leben. Aber das, was vom Geist gekommen ist, das hat Leben in sich und deshalb kann es und wird es Frucht bringen. Ich lese mal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Abvers 4, was uns Paulus sagt. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig oder fähig wären, etwas zu erdenken aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit oder Befähigung ist von Gott, der uns auch tüchtig ausgerüstet, zugerüstet hat, gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und das ist die Aussage hier von Paulus. Nicht aus uns selber irgendwie was, sondern es ist Gottes Befähigung durch sein Wort, dass wir dem Geist dienen. Er hat uns tüchtig gemacht zu dienen des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, des Gesetzes oder sonst irgendwie Buchstaben aus einem alten Buch, sondern eben Diener des Geistes. Wir gehen mit dem Geist. Er sagt hier ganz klar, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Darum wehren wir uns gegen den Buchstaben und gehen mit dem Geist. Ja, und der Geist macht uns die Buchstaben, die neutestamentlichen Buchstaben, lebendig und dann sind sie Leben drin. Ja, der Geist Gottes macht nicht das Gesetz lebendig, weil es einfach nicht geht. Unter dem Gesetz von Mose waren die Israeliten Diener des Buchstabens. Und da musste alles genau, haarklein so gemacht werden, wie Mose das angeordnet hat. Da gab es nicht irgendwie Spielraum, dass der Geist plötzlich jetzt was anderes will, was da steht, weil da wurde der Geist ignoriert. Es wurde der Buchstabe ganz oben hingestellt und etwas anderes kam überhaupt nicht in die Tüte. Aber das brachte den Israeliten kein Leben. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute eigentlich eher frustrierend war. Vielleicht haben sie es nicht zugegeben, weil sie Angst gehabt haben vor den Obersten. Mag ja sein. Aber wenn nichts dabei rauskommt, ist es ja frustrierend. Das geht ja in unserem heutigen Alltagsleben auch so. Wenn man viel investiert und nichts dabei rauskommt, ist irgendwo frustrierend. Ne? Und der Paulus sagte denen, dass es ein Dienst der Verdammnis war. Und kannst dir vorstellen, dass der Paulus bei den Juden da ziemlich angeeckt ist. Ja, die wollten ihn ja dann einfangen und ja, entweder einsperren oder gleich umbringen. Das hat er selber zuerst getan, als er noch so ein radikaler Jude war. Oder auch die Christen ja, ins Gefängnis gesteckt, bis ihm der Herr begegnet ist. Dann hat er erst erkannt, wie falsch das er dran war. Also sollen wir nicht Diener des Buchstabens sein und einen Dienst der Verdammnis tun, weil der Buchstabe des Gesetzes bringt den Menschen nämlich Verdammnis, Schuldgefühle und nicht Erlösung und Freiheit. Wir sollen Diener des Geistes sein. Jetzt wenn ich 2. Korinther 3, 7 lese ich jetzt mal und die folgenden Verse. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Also ist auch eine interessante Sache. Als Mose vom Berg Sinai runterkam mit den Gesetzestafeln, hat sein Angesicht geleuchtet und er hat da eine Decke über sein Angesicht getan. Und sie sahen dann nicht, wie die Herrlichkeit wieder von ihm weggegangen ist. Er hat sie eigentlich bloß gespiegelt, weil Gott ihn am Berg mit seiner Herrlichkeit angeleuchtet hat. Im Neuen Bund soll es anders sein. Die Christen sollen von selber heraus mit Herrlichkeit leuchten, weil der Herr ja in ihnen ist. Und hier sagt der Paulus, wenn nun der Dienst der Verdammnis, also des Gesetzes, die Gesetzestafeln, schon Herrlichkeit gebracht hat, so ist der Dienst der Gerechtigkeit, der Dienst im Neuen Testament, der Dienst des Geistes, noch viel reicher an Herrlichkeit. In dieser Hinsicht, sagt er hier, ist das Verherrlichte, also das Angesicht Mose, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir heute haben sollten, keine Herrlichkeit. Ja, es ist, weil wir jetzt eine überragende Herrlichkeit haben. Wäre ja interessant, wenn man das mal sehen könnte, wie Mose da geleuchtet hat und wie ein geisterfüllter, richtig voll geisterfüllter Christ eigentlich leuchten sollte. Ich glaube, aus dem Grund hat man früher auf den Bildern, wo die Maler gemalt haben, einen Heiligenschein hingemalt, weil es es schon gibt. Ja? Das ist nicht bloß jetzt im Gemälde irgendwie Heiligenschein, sondern die haben das damals wirklich auch so gehabt. Ich weiß nicht, Paulus, der Petrus, wenn der Petrus nur an den Kranken vorbeigehen musste und sie wurden gesund und Dämonen sind aus denen ausgefahren, da geht schon ziemlich eine Herrlichkeit aus. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da so ein Schein der Herrlichkeit um diesen Mann rum war. Aber im Vergleich zu der Herrlichkeit im Neuen Testament ist das, was Mose hatte, eigentlich nichts. Es ist ungefähr so, wenn du in einem Raum eine Kerze anzündest, wo es zuerst stockfinster war, dann ist die Kerze schon herrlich, ne? Weil man ein bisschen was sieht. Wenn aber dann ein großes Licht eingeschaltet wird, dann ist die Kerze nichts mehr herrlich, weil dann ist eh alles erhellt. Oder wenn du versuchst, mit der Taschenlampe die Sonne anzuleuchten, ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? So vergleicht es hier der Paulus, dass das Verherrlichte dann nicht mehr herrlich ist, weil eine viel größere Herrlichkeit offenbar geworden ist. Dann sagt der Paulus weiter im Vers 11, denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Ja, das Vergehende, das ist das Gesetz, das ist Vergangenheit, war schon herrlich da, diese Offenbarung. Wie viel mehr das Bleibende, der neue Bund, das neue Testament, die herrliche Gemeinde, also wie viel mehr? Also sehen wir, wir haben da noch, wie man so schön sagt, Luft nach oben, weil das Bleibende ist unser neuer Bund, in dem wir mit Gott im Bund stehen. Deshalb soll man wir nicht, bildlich gesprochen, eine Decke überlegen über diese Sache. Der Paulus schreibt hier weiter im Vers 12, da wir nun eine solche große Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Also, wenn Mose gelesen wird, wenn Gesetz gelesen wird, wenn Gesetz gepredigt wird, wird wieder eine Decke auf das Herz gelegt. Und das ist ja das, was wir überhaupt nicht haben wollen. Weil wenn das Herz zugedeckt wird, der Geist in uns abgedeckt und ja, zugemüllt, möchte ich fast sagen, wird, dann kann das Wirken des Geistes nicht kommen. Ja, wenn wir am Anfang gesagt haben, der Dienst des Geistes kann nicht zur Geltung kommen. Also soll man das nicht tun, sich da das Gesetz wieder hervorkramen, weil man sich damit selber schaden würde. Man soll nicht den gleichen Fehler wieder machen, wie eben so viele Leute das getan haben. Diese Vermischerei. Ja, Neues Testament, super, aber das Alte, das brauchen wir alles auch noch. Ne? Oder wie es dann gibt, so die messianischen Juden werden es genannt, da ist dann ja, das Mose, das Gesetz und Jesus Christus. Aber das beißt sich, das passt einfach nicht zusammen. Wir wollen nicht wieder eine Decke auf die Herrlichkeit, die der Herr in unsere Herzen gelegt hat, drauflegen, sondern im Gegenteil, wir wollen sie immer mehr und mehr aufdecken, dass immer mehr und mehr die Herrlichkeit des Herrn in uns und aus uns sichtbar wird. Über Jahrhunderte hinweg ist den Christen eine Decke auf die Herzen gelegt worden. Bis die überhaupt erst einmal die Wassertaufe wieder entdeckt haben, dann haben sie die Taufe im Heiligen Geist erst einmal wieder entdeckt und so weiter. Die Decke auf dem Herzen, das macht es alles staubtrocken. Und deshalb wollen wir immer wieder unseren Blick auf den neuen Bund richten, auf das, was Jesus getan hat, auf den Geist und nicht auf das Alte und auf den Buchstaben und auf Mose und Gesetz. Weil nur, denn durch Jesus, durch Predigt vom Neuen Testament, wird die Decke beseitigt. Und wenn die Decke weg ist, wird die Herrlichkeit sichtbar und die Folge ist Freiheit. Wie der Paulus hier weiterschreibt, ab Vers 16, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Hier spricht er von den Juden, von den Israeliten. Wenn sie sich zu Jesus wenden, wird die Decke weggenommen, wird das Gesetz weggenommen. Und das ist toll. Und der nächste Vers sagt uns, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ja, der Herr will, dass seine Leute in Freiheit sind. Nicht unter dem Joch des Gesetzes, nicht unter der Sklaverei des Gesetzes, sondern sie sollen frei sein und in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Liebe und all diesen Dingen und Gnade sollen sie leben können. Und wir, schreibt er weiter, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir alle aber, die wir schon gläubig geworden sind, wir sollen auf Jesus schauen, wir sollen auf seine Herrlichkeit schauen, weil uns das verwandelt, das verändert uns. Nicht das Gebot verändert uns wirklich, das übertönt bloß einiges oder andere, sondern unser Blick auf Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, sein Opfer und auf seine Position auf dem Thron der Herrlichkeit, auch ganz wichtig, auf das schauen wir und wenn wir das tun, schauen wir auf Gottes Herrlichkeit, weil es ist einfach herrlich, was der Herr da getan hat. Und das verwandelt uns, das verändert uns immer mehr in sein Bild. Und umso mehr wir in sein Bild verwandelt werden, umso mehr wird auch Herrlichkeit aus uns und durch uns fließen. Weil wir Christen, wir sind Söhne der Herrlichkeit, Söhne Gottes oder Träger der Herrlichkeit. Und das müssen wir wissen und auch glauben. Ja, nicht sagen, ja, habe ich jetzt gehört, weiß ich, speichere ich irgendwo ab, aber was soll das, habe ich nichts davon oder so. Es ist verkehrt. Wenn du es weißt, dann setzt deinen Glauben drauf und setzt es frei. Und das ist ein Prozess, ein Lern- und Übungsprozess. Aber zuerst musst du wirklich wissen und glauben, dass du den Geist der Herrlichkeit bereits empfangen hast, wenn du mit Heiligen Geist getauft bist. Es sagt uns der Petrus, 1. Petrus 4,14, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Eine ganz klipp und klare Aussage. Der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf uns. Das müssen wir glauben, wissen und glauben und dann eben auch lernen, es freizusetzen in den Situationen, in denen wir stecken. Dann wird der Christ, der das gelernt hat und praktiziert, auch unweigerlich die Herrlichkeit Gottes erleben. Er wird sie nicht bloß anschauen, er wird sie erleben. Da müssen wir hinarbeiten, dass Befreiungen geschehen, Heilungen geschehen, Segnungen geschehen, vor allem auch Menschen, die noch nicht gläubig sind, gezogen werden, gläubig werden, gerettet werden, auch mit dem Geist der Herrlichkeit erfüllt werden und so weiter. Das ist, was der Herr vorhat. Denn der Herr möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ob sie sich alle retten lassen, steht wieder auf einem anderen Papier. Aber grundsätzlich möchte der Herr, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um gerettet zu werden. Jesus erkennen und das Kreuz erkennen, warum und wieso. Und eben wiedergeboren werden, ewiges Leben empfangen. Das möchte der Herr. Steht auch sehr deutlich in der Bibel. Also dieses Zeitalter des neuen Bundes kann man auch als Zeitalter der Herrlichkeit betiteln. Weil es eben ein viel, viel besserer Bund ist als der alte Bund, der mosaische Bund. Das ist ein Riesenunterschied. Und Jesus, sagt die Schrift, ist der Bürge für diesen neuen Bund. Jesus hat sich dafür verbürgt. Das ist auch eine Aussage, oder? Er hält seinen Kopf hin für uns, sozusagen. Er verbürgt sich, dass diese Herrlichkeit auch in uns und durch uns offenbar wird. Dass der neue Bund Bestand hat und dass nicht eine Situation kommt, wo der Herr sagt, ja, wir sind zwar jetzt im neuen Bund, aber das ist mir jetzt auch irgendwie zu schwierig, das ist mir zu tricky, da habe ich auch keine Lösung für dein Problem. Das wird nicht sein, weil Jesus der Bürger für diesen neuen Bund ist. Und in einem Bund ist es immer so, dass der Stärkere dem Schwächeren hilft oder der Überlegene dem Unterlegenen hilft in der Notsituation, wenn er ja, um Hilfe ruft, wenn er dem Bündnisfall ausruft. Und sagt uns die Bibel, dass eben der neue Bund ein besserer Bund ist als der alte. Und es ist auch im normalen Alltagsleben schon so, wenn man mal etwas Besseres hat, dann benutzt man doch nicht das alte, das schlechtere, oder? Wenn du dir einen neuen Fernseher kaufst oder ein neues Auto oder in der Küche einen neuen Herd mit allen Fähigkeiten und Schnickschnack und was es alles für Funktionen hat, dann benutzt man eben dieses neue Gerät und nicht das alte, normalerweise. Ja. Es gibt auch Leute, die bleiben lieber beim alten Zeug, das gibt es auch. Aber hier in diesem Bereich, alter Bund, neuer Bund, wäre es dumm, wenn man den alten Bund wieder aufbaut und den neuen ins Kämmerchen verschiebt. Also Finger weg vom alten Bund des Gesetzes, weil er beraubt dich klipp und klar nach der Bibel, der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Wir fixieren uns auf den neuen Bund und auf Jesus, der dafür auch der Bürger ist. Und Jesus selber hat ja gesagt in Lukas 16,16, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, den Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also das Alte, nicht bloß Mose-Gesetz, auch die Propheten, sagt er hier, gehen bis Johannes dem Täufer. Dann ist da ein Cut, klipp und klare Aussage, eine neue Botschaft ab da, eine neue Zeit, ein neuer Bund. Jetzt ist die Botschaft vom Königreich, vom Reich Gottes, die ist jetzt vorn dran, nicht mehr Gebote und Liturgien und Zeug. Die Botschaft vom Reich Gottes und die Information, wie man in dieses Reich Gottes hineinkommt, wie man da hineinkommen, hineingeboren werden kann, wie man Bürger dieses Himmelreiches werden kann, das ist jetzt die Botschaft. Nicht mehr eben Gebote und Gesetze und so weiter. Da ist eine neue Zeit angebrochen mit Jesus. Bis zum Täufer ist noch das Alte gegangen. Wir sehen ganz klar, ab diesem Zeitpunkt wird das Reich Gottes verkündigt. Und dann sagt er hier, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes, obwohl Johannes der größte Prophet im Alten Testament war. Das ist also eine Aussage von Jesus. Normalerweise denkt man nicht, dass der Johannes jetzt hier der größte Prophet wäre, wenn man dann denkt, Elia, Elisa, Hesekiel und so weiter, dann wäre Johannes der Täufer der größte. Aber Jesus hat es gesagt und dann können wir nicht sagen, das war nicht so. Also es war der Wichtigste vielleicht, wenn wir so das richtig hindrehen, fällt mir gerade so ein, der Wichtigste, weil er hat Jesus den Weg gebahnt, er hat Jesus angekündigt, er hat die Leute schon getauft und hat eben, der war schon brennend, jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der Christus. Aber Jesus hat so gesagt, Matthäus 11, Vers 11 und Vers 13, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Ja, und dann ging es eben mit dem neuen Bund los. Jetzt heißt es hier, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Der Größte vom Alten Testament. Ist heftig, oder? Da kommst du manchmal auch richtig komisch vor. Jetzt sollen wir, die Kleinsten, die Unbedeutendsten da im Reich Gottes, größer oder wichtiger sein als dieser größte Prophet des Alten Testaments, Johannes der Täufer. Das heißt, wir sind größer als Jesaja, als Hesekiel, als Elia, als Mose und so weiter. Aber wir fühlen uns als Christen oft so klein, so unbrauchbar. So, mein, was sind wir schon? Ja, der große Elia und der große Mose und so. Aber wir doch nicht. Aber es stimmt nicht. Ich habe es gerade vorgelesen. Das ist einfach eine Lüge. Wenn wir die Bibel als wahr nehmen, dann ist diese Sache, dass wir nichts sind, eine Lüge. Aber warum? Warum ist es so? Warum ist so, dass wir größer sind als der Johannes der Täufer, als der Größte im Alten Testament? Es ist deshalb so, weil wir jetzt in Christus sind. Und jetzt sind wir Söhne Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Unsere Leiber sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Geist, der Geist der Herrlichkeit, ist auf uns und ist in uns. Das heißt, Gott selbst ist in uns und wir sind mit ihm verbunden. Das macht einen Unterschied, oder? Wir Christen haben nämlich eine ganz andere Position. Wir haben nicht mehr die Position der Sünde, des Sünders, sondern eine Position der Gerechtigkeit, eine Position der Herrlichkeit, eine Position der Sohnschaft und damit auch eine Position der Autorität und Vollmacht. Warum? Weil der allmächtige Gott unser Papa ist. Unser himmlischer Vater ist Gott selbst. Und wir sind Söhne und Töchter dieses Gottes. Wir sind nicht nur Diener und Sklaven und Knechte Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das macht den Unterschied aus. Die im Alten Testament waren noch nicht Söhne und Töchter. Die waren nicht von Neuem geboren. Ja gut, die Propheten hatten den Heiligen Geist auf sich für ihren Dienst, für ihr Amt und die Könige auch. Aber sie waren immer noch Sünder und sie waren immer noch nicht Söhne und Töchter Gottes. Aber wir als Söhne und Töchter hat der Herr diese Position gegeben, Sohn und Tochter, und damit auch die entsprechende Vollmacht und Kraft durch den Heiligen Geist, den wir von Gott bekommen haben. Die Bibel sagt, wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Es steht 2. Timotheus 1,7. Und in Lukas 24,49 sagte Jesus, dass sie warten sollen, bis sie bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe, das heißt Kraft aus dem Himmel. Wenn der Heilige Geist auf jemanden kommt, dann hat er Kraft empfangen. Und da müssen wir uns wieder ein bisschen drauf besinnen. Kraft und Vollmacht durch den Heiligen Geist. Nicht aus uns heraus, sondern eben aus der Position der Söhne und Töchter, die mit Heiligen Geist ausgestattet wurden. Ja, weil Gott hat seine Söhne und Töchter nicht bloß, jetzt haben wir Söhne und Töchter, schaut einmal, wie es zurechtkommt, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir eben Kraft und Vollmacht haben, um im Leben gut zurechtzukommen, um den Widrigkeiten zu begegnen, um den Feind zu besiegen, hinauszuwerfen und ihm einen Austritt zu geben, widerstehen können, wie die Bibel uns auch lehrt, widersteht und er wird fliehen. Dazu ist der Heilige Geist uns gegeben worden. Da haben wir einen gewaltigen Unterschied zu den Leuten im Alten Testament. Darum ist der Kleinste im Reich Gottes größer als Johannes der Täufer, der der Größte im Alten Testament war. Weil die im Alten, sie waren Diener, sie waren Knechte, sie waren Arbeiter Gottes und heute sind wir Söhne und Töchter und Erben dadurch. Söhne und Töchter sind Erben von Gott, vom Vater. Das ist unsere Position. Also nicht, wie ich immer sage, der Wurm auf Stelzen unterm Teppich, also ein Nobody, ein Nichts. Wir sollen uns zwar nicht raushängen lassen und stolz werden drauf, aber wir sollen wissen, wer wir sind und was wir da haben und das einsetzen in Liebe und in Weisheit, aber auch in Geradlinigkeit. Also denke mal drüber nach, damit dein Glaube das wieder ergreift und aktiviert. Du hast den Heiligen Geist empfangen, du hast Kraft aus dem Himmel empfangen. Ja, du hast es deshalb, weil du damit was tun sollst. Ja, du sollst nicht bloß ein Träger sein, ja, der Waffenträger. Also im Alten Testament hat David eben einen Waffenträger dabei, der das Zeug geschleppt hat. Nein, wir sollen nicht bloß was rumtragen, sondern wir sollen es nutzen, einsetzen. Und da müssen wir Christen mehr dran arbeiten. Es ist uns einfach immer noch zu wenig bewusst. Wir wissen es zwar, weil wir gelehrt wurden, aber es ist ein Unterschied, ob ich was weiß oder ob ich da Bewusstsein dafür entwickelt habe und das auch praktizieren kann, sodass es auch funktioniert. Und da muss man dran arbeiten. Intensiv darüber nachdenken, beten und erkennen, wer wir sind und was der Herr uns gegeben hat. Denn der Heilige Geist ist Gottes Herrlichkeit und Kraft. Und Jesus möchte, dass die Seinen das ergreifen und ja, in seinem Namen auch das tun, wie er es vorgegeben hat, wie er es als Vorbild gelebt hat. Und da gibt es im Johannes Kapitel 17 dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet. Ja, und da betet Jesus für seine Jünger und er betet auch für die, die durch ihr Wort an ihn glauben, also auch für uns, weil wir durch das Wort, das weitergegeben wurde über die Jahrhunderte, gläubig geworden sind. Also gilt es auch für uns. Wenn ich hier mal lese, Johannes 17, ab Vers 20, da sagt Jesus, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will. Ja, das ist eine interessante Sache. Wenn Jesus zu seinem Vater schon mal so ausdrücklich betet, Vater, ich will, ja, ganz bitte, ich will, ja, so kühn hat Jesus gebetet, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also Jesus will, dass wir, die Seinen, seine Herrlichkeit schauen. Ja, du kannst dich hier auf dieses Gebet auch mal berufen, wenn du selber betest. Und zum Vater sagen, Vater, Jesus hat gebetet, dass er das will, ja, dass wir seine Herrlichkeit schauen sollen. Und wenn hier oben ein bisschen durcheinander geschrieben ist, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, da ist ja normalerweise immer so gesagt worden, ja, wir Christen müssen uns ja richtig eins sein. Ja, wir müssen eins sein, ja, eins müssen wir sein und da müssen wir alles dran setzen. Aber das meint er hier gar nicht. Er meint, dass wir mit ihm, mit Jesus und mit dem Vater so eins seien, wie Jesus mit dem Vater eins war. Das ist die Basis. Weil dann, wenn die Christen mit dem Vater, mit Jesus im Geist so eins sind, dann sind sie untereinander auch eins, weil dann gibt es keine Diskussion und keine Streiterei mehr. Weil dann leben sie in der Liebe Gottes, in der Herrlichkeit. Da gibt es nicht mehr, du bist aus der Gruppe und du bist aus der Gruppe und wir sind gescheiter wie du und so. Das ist dann vorbei. Ich in ihnen und du in mir, sagt der Hirte Jesus, dass sie in eins vollendet seien. Und das gibt der Welt Zeugnis. Ja, das sagt er hier, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Auch eine interessante Aussage, dass der Vater die Menschen der Welt, überhaupt die ganze Menschheit genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Ja, das ist sehr interessant, was hier Jesus da betet. Und so sollen wir mit ihm eins sein, dann sind wir auch untereinander eins. Und dann wird seine Herrlichkeit über uns aufgehen und durch uns fließen. Und Zeichen und Wunder und Heilungen werden geschehen und dämonische Mächte werden ausfahren und fliehen, wie es eben auch beim Petrus zum Beispiel war. Vater, ich will. Das ist eine interessante Aussage. Jetzt habe ich hier noch eine Sache, was der Paulus schreibt, was Gott auch will, weil das Abraham schon mit einem Eid geschworen hat, in Galater 3,14. Der Segen Abraham soll in Christus zu den Nationen kommen, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Gottes Plan war, dass nicht bloß die Israeliten gerettet werden, sondern auch die Nationen. Auch die sollen Abrahams Segen empfangen. Und hat auch zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Und hier sagt er, die Verheißung des Geistes ist der Segen Abrahams. Ja, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Die Verheißung, dass die Gläubigen den Geist der Herrlichkeit empfangen, den Heiligen Geist empfangen, ist der Segen von Abraham her. Den Gott Abraham mit einem Eid geschworen hat. Und er sagt hier, dass der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Das ist das, um das geht's. Diese Position in Christus, in ihm, das macht's aus. Das ist der Unterschied. Wenn du nicht weißt, was du bist in Christus oder ob du überhaupt in Christus bist, dann hast du ein Problem. Aber du musst es sehen können, dass du in Christus bist und Christus ist in dir. Je nachdem, aus welcher Richtung du es anschaust. Ja, aus der irdischen Position, da sieht man zuerst dich und Christus ist in dir. Aus der himmlischen Position sieht man Christus und du in ihm. Ja, das ist einfach diese Verbindung. In Christus, wenn es bist, dann kommt der Segen Abrahams zu dir. Und was ist das? Der Geist. Und der Geist ist die Kraft und die Herrlichkeit, mit dem du dann eben auch das tun kannst, was zu tun ist. Oder was die Jünger getan haben. So soll es auch sein. Und wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und wenn ein Christ seine Position in Christus wirklich erkannt hat und dann diese Position auch eingenommen hat, wird er die Herrlichkeit Gottes sehen, er wird die übernatürlichen Dinge immer mehr und mehr erleben, sehen und auch weitergeben. Also die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen ist eben der Geist, Gottes Geist, und der macht es lebendig, das Ganze, und der wirkt auch Wunderwerke, sagt uns die Schrift. Ziemlich deutlich. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens, sagt der Paulus an die Galater, Kapitel 3, Vers 5, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus dem Glauben. Natürlich, aus dem Glauben gibt er den Geist und der Geist wirkt Wunderwerke. So ist es in diesem einen Vers wunderbar beschrieben. Und wir sind Abrahams Söhne, die aus Glauben sind. Weil wenn man das nicht so eindeutig sagt und wie es hier steht, dann meinen viele, ja, die Israeliten, die Juden, die jetzt das Land unten haben da wieder, das sind Abrahams Söhne. Aber das Neue Testament, der Neue Bund sagt, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Galater 3, Abvers 7. Da schreibt er weiter die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und wir sind die, die aus Glauben sind und werden mit Abraham gesegnet. Wie? Mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Weil die, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Die anderen, die im Unglauben sind, sind nicht Abrahams Söhne, geistlich gesehen. Und es ist so wichtig für uns Christen, dass wir eben wiedergeboren sind, im Geist wandeln und durch den Geist auch den Segen empfangen. Es gibt nämlich sogenannte Christen, in Anführungsstrichen, die sind nicht wiedergeboren. Dann sind es eigentlich keine Christen und dann sind es eigentlich auch keine Erben des Segens Abrahams. Die, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Nicht die, die aus dem Buchstaben sind, sind Abrahams Söhne. Und auch nicht die, die auf dem Papier steht, welcher Religion sie angehören. Das Papier ist zweitrangig. Es kommt darauf an, was im Herzen passiert ist, was im Geist eines Menschen passiert ist. Ob er wieder lebendig gemacht wurde, weil er mit Christus wieder auferstanden ist, oder ob er halt einfach bloß eine christliche Religion frönt. Im Vers 29 sagt der Paulus, wenn ihr aber des Christus seid, also er geht einmal davon aus, die Galater, vielleicht denkt er sich auch, ja, wenn, vielleicht einer nicht, darum schreibt er hier, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, seid ihr Erben. Aber nur, wenn ihr des Christus seid. Wenn ihr nicht des Christus seid, seid ihr eben nicht Nachkommen und nicht Erben dieser Verheißung. Und die Verheißung lautet auch, ich will dich segnen, sehr will ich dich mehren, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und so weiter. Und Isaak ist ja dann dieses Bild für einen gesegneten Menschen, weil er von Abraham den Segen geerbt hat. Und das kannst du selber mal studieren, wie dieser Isaak, aber auch Abraham natürlich, wie die Männer da gesegnet waren. Und die waren sehr gesegnet. Das ist eigentlich Gottes Plan, weil Gott ist großzügig, Gott ist nicht knauserig, Gott ist nicht der, der uns am Bettelstock laufen lässt. Aber Gott macht auch keinen Käse und gibt dir mehr, als du ertragen kannst. Wo du dann vielleicht nur Dummheiten dann anstellst. Ja, wenn du dich im kleinen, einfachen Dingen bewährt hast, kann dir der Herr mehr übertragen. Und wenn du im kleinen nicht treu bist und dich nicht bewährt hast und jeden Euro gleich auf den Kopf haust für irgendeinen Blödsinn, dann bist du nicht bewährt. Dann kann er dir nicht mehr vom Segen geben. Dann wäre es kein Segen für dich, würde nur Schaden anrichten. Dann ist da irgendwo das Ventil ein bisschen zugedreht. Aber grundsätzlich sagt uns die Bibel, dass wir alle Zeit in allen Dingen Genüge haben werden. Ja, der neue Bund, in diesem neuen Bund bist du, wenn du in Christus bist. Und dieser neue Bund ist nicht ein Regelwerk, das wir irgendwo befolgen müssen, um Gott gefällig zu sein, sondern im neuen Bund geht es um diese Beziehung mit Gott und die Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Riesenunterschied. Und da kann der Teufel eigentlich nichts dagegen tun. Eigentlich. Ja, das ist da, der Bund ist da, der Bund ist geschlossen. Wir können jederzeit in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Aber trotzdem hat der Teufel was dagegen. Dann heißt er ja Widersacher. Und was er tun kann dagegen ist, dich belügen und abzulenken von dieser Gemeinschaft mit Gott, von dieser Gemeinschaft, wo dann der Segen auch fließt, von dieser In-Christus-Position. Das ist nämlich ein Unterschied. Ob du theoretisch in Christus bist oder ob du wirklich in Christus bist und eintauchst in seine Gegenwart. Und darum versucht der Teufel, den Christen Sorgen und Ängste zu machen, Stress zu machen, sie in alle möglichen Beschäftigungen zu verwickeln. Es müssen nicht einmal schlechte Beschäftigungen sein. Aber wenn es Ablenkung ist und dir die Zeit stiehlt zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann war es nicht gut. Er versucht dir Probleme zu machen, schlechte Umstände zu unterbreiten, gerade damit du nicht Zeit hast oder wenn du Zeit hast, auch trotzdem wieder nur deine Sorgen, Gedanken kreisen, aber nicht die Stimme des Herrn hören kannst. Dann schickt er dir irgendwelche Symptome an Krankheit oder Schmerzen, versucht er dir anzuhängen. Andere sind vielleicht zu beschäftigt in ihrem christlichen Dienst oder machen eine christliche Show, was ja leider auch schon ganz schön modern geworden ist. Aber die Gemeinschaft, die intensive Gemeinschaft des Geistes, kommt zu kurz oder ja, ist eigentlich gar nicht mehr existent. Den Nächsten, denen jubelt er die 10 Gebote wieder unter oder sonstige Vorschriften, Gesetze, Liturgien und Zeug. Aber ist egal, egal wie, Hauptsache, er kann den Christen aus der Gemeinschaft des Geistes von Jesus ablenken. Ob mit schlechten Dingen oder mit irgendwelchen super schönen Dingen, die dich auch wieder gefangen nehmen, das ist das, was der Teufel will, weil er weiß genau, wenn du in der Gemeinschaft mit Jesus bist und zunimmst in Kraft und Herrlichkeit und in Erkenntnis und einfach die guten Dinge des Neuen Testaments, dann hat er sozusagen das Spiel verspielt, weil dann kommst du irgendwann daher wie Petrus und wo du hingehst, müssen die dämonischen Mächte Reis ausnehmen. Und das möchte er natürlich verhindern. Stell dir vor, es werden immer mehr Christen, die so voll Geistes sind, wie der Petrus da war, und ausgestattet mit Kraft aus der Höhe, vielleicht Leute, die schon irgendein Apostel- oder Propheten-, Evangelistenamt ausführen, Pastoren, die gesalbt sind, dann hat der Teufel ein Problem, aber ein richtig dickes Problem. Weil dann, ja, dann ist der, wo nicht mehr weiß, wo er hin muss, weil er keinen Raum mehr findet, weil kaum geht er irgendwo mit den Haustieren aus, ist schon wieder ein Christ da mit der Salbung. Dann kriegt er ein Problem. Darum versucht er, die Christen abzulenken. Ja, ich habe vorhin gesagt, von christlicher Show, da werden wieder Konferenzen gemacht. Konferenz ist eigentlich schon ein totaler falscher Ausdruck mit Disco-Beleuchtung und mit allen möglichen Show-Elementen, wie es schon fast eine Fernsehshow ist. Egal wie. Aber die Leute werden nicht direkt in die Gemeinschaft mit Jesus geführt und das ist ein Problem. Aber das ist unsere Berufung als Christen, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein. Er sagt Paulus im 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist für uns und für dich und für mich, das ist die höchste Berufung, die du haben kannst. Nicht, wenn du Pastor bist, Apostel bist oder Evangelist oder sonst was bist. Die höchste Berufung ist, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Weil das ist die Basis des Ganzen. Die anderen, die sind bloß Dienste und Ämter, die dem dienen, dass das die Leute immer mehr und mehr erkennen und in diese Gemeinschaft reinkommen. Und so sollen diese Dienste, der fünffältige Dienst und die unterstützende Dienste, die Christen dahin bringen, dass sie in diese intensive Gemeinschaft mit Jesus kommen und nicht eher wegbringen mit irgendeinem Zeug, das sie da anleiern. Der Johannes schreibt in 1. Johannes 1,3 Ähnliches. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ja, die Leute, denen er das geschrieben hat, möchte er, dass sie auch in diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus hineinkommen. Eine ganz deutliche Aussage. Also das ist Ziel der ganzen Sache, dem Evangelium, deshalb nicht das Gesetz und die Decke wieder auf das Herz legen, weil übers Herz geht es, über den Geist in uns geht die Verbindung, die Gemeinschaft mit Jesus und mit unserem himmlischen Papa. Und ja, tu dir nicht zu viele Dinge auf, die dich beschäftigen, damit du eben nicht wieder von der Gemeinschaft rausgehen kannst oder rausgehen musst, weil du nicht mehr Zeit hast dafür. Also müssen wir ein bisschen mit Weisheit vorgehen. Jetzt kann ich da noch eine kleine Zugabe dazu geben zu dieser Lehre, was so ein paar Schriftstellen, die eigentlich selten gelehrt oder gepredigt werden. Ich habe es eigentlich bloß einmal rausgeschrieben, damit wir sehen, was auch in der Bibel steht. Dass wir nicht so leben sollen, eben wie die Leute in der Welt, in der Finsternis. Dass wir nicht jeden Dreck, den der Zeitgeist mit den Menschen macht, mitspielen sollten. Ja, den Zeitgeist vielleicht einmal die Kante zeigen. Wir müssen nicht jeden um jeden Weihnachtsbaum herumtanzen oder so, ne? Zum Beispiel. Er sagt hier der Paulus, 2. Korinther 6, 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben die Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Also nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen gehen. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit denen reden darf oder irgendwas, aber nicht den Mist mitmachen, die eben die Ungläubigen machen, sich da nicht anstecken lassen. Kolosser 2,20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? 1. Timotheus 6,6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man doch so schön, oder? Also ist Genügsamkeit auch ein großer Gewinn und nicht nur mir meiner mehr und ich brauche noch was weiß ich was allem für einen Luxus und der ganze Luxus beschäftigt dich so, dass du die Gemeinschaft mit Jesus nicht mehr praktizierst. Dann hast du eigentlich ja, aus dem Guten was Schlechtes gemacht. 1. Korinther 3,19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Also nicht, was die Welt so als super und toll hinstellt, ist auch in Gottes Augen so super und so toll. Ja, die Weisen fängt mit ihrer List. Der Herr mag es nicht, sage ich mal, wenn die Menschen meinen, sie könnten alles ohne ihn machen und weil sie selber so schlau sind. Kolosser 2,8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also sieh zu, dass dich nicht irgendjemand einfängt mit irgendeinem schlauen Zeug, das vor der Welt vielleicht schlau klingt, aber er sagt hier, ein leerer Betrug, ja, eine Überlieferung der Menschen, was sich Menschen ausgedacht haben, die Elemente dieser Welt und nicht Christus gemäß. Was haben wir noch? Galater 4,3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Ja, das versklavt, sagt er hier, wenn man unmündig ist, wenn man nicht weiß, wer Jesus ist oder was in Christus alles ist, dann bist du unterm Strich ein Sklave der gefallenen Schöpfung, der Sünde und dem ganzen schlechten Zeug unterm Strich. Jakobus auch noch, Jakobus 4,4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und hier dieser Ausdruck Ehebrecherinnen, das ist eigentlich Bündnisbrecherinnen. Ja, und nicht bloß innen, sondern auch Bündnisbrecher. Ich weiß nicht, warum das da immer die Frauen dann hergenommen haben. Gesteinigt haben sie da auch die Ehebrecherinnen. Und dann muss ein Ehebrecher auch dabei gewesen sein, oder? Was da mit dem passiert ist. Wahrscheinlich war es einer von den Pharisäern, den haben sie dann nichts haben wollen. Also die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und wer nun Freund der Welt sein will, vor der Welt immer gut dastehen will, erweist sich unterm Strich als Feind Gottes. Das ist eine harte Aussage. Also wir sollen uns schon auf die Seite von Jesus stellen, wenn wir schon auf Jesus bauen und auf den neuen Bund. Und nicht dann so Halbherzigkeiten da eingehen. Der Herr hat auch gesagt, wer sich zu ihm bekennt vor den Menschen, zu dem bekennt er sich auch vom Vater. Also da dürfen wir dann schon auch mal wieder Kante zeigen und sich zu Jesus bekennen vor den Menschen der Welt, auch wenn es passieren kann, dass dich ein oder andere blöd anschaut oder vielleicht auch einmal ausspottet oder lacht. Ja, der tut sich damit auch selber keinen Gefallen. Okay, da bin ich jetzt fertig. Jetzt wollen wir den Herrn aber mal preisen. Für das, dass das Wort Frucht bringt, weil es in unseren Herzen einen guten Boden findet, würde ich mal sagen. Und ich setze jetzt den Segen, jeden geistlichen Segen der Himmelswelt frei. Jeden geistlichen Segen der Himmelswelt. Über uns alle, die wir heute hier versammelt sind, der Segen Gottes in Christus, In Christus hat er uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das strömt jetzt über, weil wir in Christus Jesus sind. In ihm. In ihm ist der Segen da. In Christus. Und aller Unsegen muss sich beugen und muss verschwinden. Jedes Werk des Teufels wird zerstört, vernichtet und die Werke Gottes freigesetzt. Alle Ablenkung, alle Versuchung beseitigt. Und jeder kann in die Gemeinschaft mit Jesus gehen, mit dem Vater gehen. In die intensive Gemeinschaft mit Jesus und unserem himmlischen Papa. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt aus seinem Überfluss der Gnade. Empfangt Gnade um Gnade. Empfangt die Herrlichkeit des Herrn. Empfangt Zunahme an Weisheit, Zunahme an Wahrheit, Zunahme an Offenbarungserkenntnis. Empfangt es in Jesu Namen. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und der Geist des Herrn, der Geist der Herrlichkeit, ruht auf uns. Deshalb ist Freiheit. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Danke, Herr, die Wolke der Herrlichkeit. Die Wolke der Herrlichkeit. Freiheit, Freisetzung. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Danke, Herr, du hast uns fähig gemacht, tüchtig gemacht. Nicht wir selber uns, sondern du, Herr. Du bist es, Herr. Du hast uns fähig gemacht, ausgerüstet zu Dienern des neuen Bundes. Zu Dienern des neuen Bundes. Nicht ein Dienst der Verdammnis, sondern ein Dienst der Herrlichkeit. Nicht einen Dienst der Verdammnis durch das Gesetz, sondern einen Dienst der Herrlichkeit durch das Evangelium. Preis und Ehre dir, Herr. Danke, Herr. Preis sei dir, Herr.